Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen: In Sachsen-Anhalt sind die Auswirkungen des Klimawandels spürbarer als anderswo. Mehr dazu gleich zu Beginn. Bedenklich: Die UN-Umweltversammlung debattiert über den ökologischen Zustand der Erde. Audi plante wohl weitere Manipulationen. Meatless Monday: Die Kantinen öffentlicher Schulen in New York wollen montags kein Fleisch mehr anbieten. Das EU-Parlament in Straßburg diskutiert über den Klimawandel. Und im Verbrauchertipp befassen wir uns mit Strafmandaten im Ausland. In Sachsen-Anhalt ist es deutlich wärmer als anderswo in Deutschland, was in Zeiten des Klimawandels keine gute Nachricht ist. Schon die ersten beiden Monate dieses Jahres fielen besonders lau aus. Und die Folgen des endlosen Sommers 2018 sind noch vielerorts im Land zu sehen und zu spüren. Details von unserem Landeskorrespondenten für Sachsen-Anhalt, Christoph Richter.
Versteppung, Dürre, Starkregen – die Auswirkungen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt. Insbesondere im Verlauf der Jahresmitteltemperatur fällt auf, dass es bezogen auf den letzten 30-Jahre-Zyklus in Sachsen-Anhalt um 0,4 Grad wärmer ist als im Rest von Deutschland. Der Hitzesommer 2018 für Land- und Forstwirte ein Desaster. Die Folgen seien akut, der Winter habe keine Linderung gebracht, heißt es. Bis heute leide Sachsen-Anhalt massiv an den Folgen des Dürresommers, klagt Förster Holger Koth. Er ist der Leiter des Forstbetriebes Süd in Sangerhausen im Südharz.
Seit 70 Jahren hat es so ein Schadensszenario nicht gegeben. Es ging bloß im Januar mit dem Sturm Friederike, der extreme Schäden veranstaltet hat, gerade bei uns jetzt im Südharz, aber auch in ganz Sachsen-Anhalt. Das war das am meisten betroffene Land, Bundesland in Deutschland. Und danach kam die Dürre und Hitze. Und zum Schluss noch der Borkenkäfer, also drei Katastrophen in einem Jahr.
Mit extremen Schäden und extremen Folgen, konstatiert der sachsen-anhaltische Forstexperte Koth. Seinen Angaben zufolge sind in Sachsen-Anhalt 15.000 Hektar Wald irreversibel geschädigt und damit verloren.
Zum einen fehlen schätzungsweise ungefähr 4 Millionen Kubikmeter Holz, die durch diese Schäden so geschädigt worden sind, dass die Bäume abgestorben sind. Für die Waldbesitzer, für die Forstbetriebe ein erheblicher finanzieller Schaden. Und das Schlimme ist, dass die Bestände und die Einzelbäume so destabilisiert sind, dass wir also dieses Jahr mit einem Schadfortschritt in ähnlichem Ausmaß rechnen müssen. Der Winter hat uns keine Entlastung gebracht und haben also arge Befürchtung für das Jahr 2019.
Die Trockenheit hält unvermindert an. Im Südharz habe es in den letzten Wochen gerade mal 6 mm geregnet, ergänzt Förster Holger Koth. Nicht nur das, die Monate Januar und Februar waren in Sachsen-Anhalt deutlich wärmer als bisher. Das Beispiel Dessau macht es offensichtlich. Hier wurde allein für den Februar eine Durchschnittstemperatur von knapp 4,3 Grad gemessen. Normal wäre eine Temperatur von 1,7 Grad, ein Unterschied von 2,5 Grad.
Das Normale, was wir als normal bezeichnen, tritt nicht mehr so häufig auf, sondern die Spannweite der möglichen Fälle, die wird größer.
In Zukunft habe man es auch mit einer Verschiebung der Niederschlagscharakteristik zu tun. Weg vom typischen Landregen hin zum punktuellen Starkregen, erklärt Agrarmeteorologe Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst.
Wir müssen beispielsweise bei der Bodenbearbeitung dafür sorgen, dass das Wasser infiltrieren kann. Das heißt, dass die minimale Bodenbearbeitung das Mittel der Wahl ist.
Praktisch bedeutet das:
Wir müssen so wenig wie möglich diesen Boden wenden. Wir müssen den Boden oben auflockern, dass der Niederschlag eindringen kann und dass das Wasser, wenn es über die oberste Schicht gekommen ist, dann gleich in die Tiefe mit abgeführt werden kann.
Während es früher ein, zwei Hitzetage im Jahr gab, können es in Zukunft deutlich mehr sein, so die Prognosen von Klimaexperten. Im Hitzesommer 2018 gab es beispielsweise zwischen Elbe, Saale und Unstrut 23 solcher Tage mit 30 Grad und mehr. Daher kommt den sogenannten Kaltluftschneisen, also grünen und unbebauten Flächen, künftig eine immer größere Bedeutung zu. Nicht nur für Millionen Metropolen, sondern auch für Mittelstädte wie Halle. Dort untersucht man seit 2014 in einem groß angelegten Pilotprojekt das Stadtklima. Erste Ergebnisse will man dieses Jahr präsentieren.
Es wird ein Modell entwickelt, wo wir dann auch uns erhoffen, für die Zukunft, für die nächsten 20, 30, 40 Jahre Hinweise zu geben, wie die Klimaentwicklung sich in Halle gestalten wird und was von Stadtplanern gemacht werden sollte, um das Klima erträglich zu belassen.
Erläutert die Potsdamer Meteorologin und Stadtklimaexpertin Ursel Behrens. Es müssen aber gar nicht immer gleich groß angelegte Projekte sein, denn jeder Einzelne könne bereits etwas für die Verbesserung des innerstädtischen Klimas tun, sagt Klaus Reder, Staatssekretär im Magdeburger Umweltministerium.
Natürlich kann jeder selbst bei sich anfangen und vielleicht auch im Eigenheim zu versuchen, nun nicht jeden Quadratmeter zu versiegeln und nicht jeden Gartenweg, den man anlegt, nur zu pflastern. Das wäre sicherlich auch schon mal ein ganz kleiner Schritt.
Nach den Angaben einer Studie des Berliner Instituts für Wirtschaftsforschung kostet der Klimawandel Deutschland in den nächsten Jahren bis zu 800 Milliarden Euro. Davon entfallen allein auf das Braunkohleland Sachsen-Anhalt 30 Milliarden Euro. Bezogen auf die Wirtschaftskraft ist damit Sachsen-Anhalt neben Rheinland-Pfalz und Thüringen von den Kosten des Klimawandels bundesweit am stärksten betroffen.
Die Folgen des Klimawandels sind in Sachsen-Anhalt ganz besonders wahrnehmbar und kosten viel Geld. In Kenias Hauptstadt Nairobi tagt diese Woche die Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Das UN-Umweltprogramm UNEP stellt heute den Global Environmental Outlook vor, den Weltumweltbericht GEO 6. Er erscheint stets im Abstand von einigen Jahren und gibt einen Überblick über die Entwicklung des ökologischen Zustands der Erde. GEO 6 ist eine der ausführlichsten Bestandsaufnahmen dieser Art, verfasst von 240 Wissenschaftlern aus über 70 Ländern. Utz Dräger berichtet aus Nairobi.
Der mittlerweile sechste Geobericht der UNEP gibt auf über 700 Seiten einen teils beunruhigenden Überblick. Vom Artensterben bis zur fortschreitenden Verunreinigung der Meere. Bis auf wenige Ausnahmen habe sich der Zustand der Umwelt auch im Vergleich zu vorherigen Bestandsaufnahmen weltweit verschlechtert. Die Gesundheit der Menschen drohe dadurch zunehmend in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Bereits jetzt sterben etwa allein durch Luftverschmutzung jährlich 6 bis 7 Millionen Menschen einen vorzeitigen Tod. Die Macher des GEO 6 warnen, dass nur ein radikales Umsteuern katastrophale Entwicklungen verhindern könne. Zwar lägen viele zukunftsfähige Alternativen, etwa grüne Technologien und nachhaltige Handlungsansätze vor, doch die nötigen Transformationen seien häufig zu zögerlich und halbherzig durchgeführt. Schuld daran seien nicht selten fehlender politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Wille. In der Folge entstünden allerdings gesellschaftliche Kosten, die, so rechnen die Macher von GEO 6 vor, oft höher liegen als die der nötigen Investitionen für einen zukunftsorientierten Umbau. Einfache umweltschutzpolitische Maßnahmen reichten nicht mehr aus. Generell müsse nachhaltiges Handeln und Denken in allen politischen Bereichen eine größere Rolle spielen. Derzeitige Produktions- und Konsummuster gehörten auf den Prüfstand. Bleibe man weltweit beim jetzigen Kurs, seien die Nachhaltigkeitsziele der UN und andere international vereinbarte Umweltziele nicht zu erreichen, so die Macher von GEO 6 heute auf der Umweltversammlung UNEA in Nairobi. Bereits am Montag hatte die UNEP hier die zentralen Erkenntnisse des zweiten Global Chemicals Outlook vorgelegt. Der Bericht, der sich mit Chemikalien in Produktion, Konsum und Umwelt befasst, kommt zu einem ähnlich ernüchternden Ergebnis wie GEO 6. Internationale Abkommen, die die Reduzierung von chemischen Giftstoffen und der damit verbundenen Umweltverschmutzung bis 2020 vorsehen, werden laut Studie nicht erreicht werden. Vielmehr hätte die Chemieindustrie nie zuvor eine so beherrschende Stellung gehabt, noch wäre die Abhängigkeit des Menschen von Chemie je vergleichbar groß gewesen. Die globale Chemieproduktion hat sich laut Studie seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt, ein Trend, der sich fortsetzen werde. Dabei können Chemikalien, je nach Typ und dem Kontakt damit, Krankheiten wie etwa Krebs auslösen und die Umwelt nachhaltig schädigen. Längst aber begleiten sie uns Menschen, sind in Luft, Wasser, Boden und Nahrung. Wie die Studie ermittelte, spielten Chemikalien besonders in Baustoffen, Elektronik und Textilien eine immer größere Rolle. Produkte wie etwa Laptops oder Mobiltelefone würden immer komplizierter konstruiert werden und so oft gleich hunderte unterschiedliche Chemikalien in sich tragen. Zwar hätte es bei der Eindämmung von gefährlichen Chemikalien vereinzelt Fortschritte durch Abkommen und Bestimmungen gegeben, insgesamt aber sei die Chemieindustrie weiter auf dem Vormarsch.
Radikales Umsteuern statt Halbherzigkeit. Der Chemikalienbericht und der Umweltbericht der Vereinten Nationen legen dringenden Handlungsbedarf nahe. Staatsanwaltliche Ermittlungen und sinkende Produktionszahlen. Beim Autobauer Audi läuft es zurzeit nicht rund. Recherchen des Bayerischen Rundfunks haben nun auch noch neue Details in Sachen Dieselaffäre ans Licht gebracht. Es geht um Abgasmessungen. Josef Streule und Arne Meyer-Fünfinger berichten.
Ladies and gentlemen, Audi kicks off into a new future with a strong commitment and a strong vision for that future.
Audi ist auf dem Weg in eine neue Zukunft mit einer starken Vision. Und die heißt Elektromobilität. Gerade erst hat der neue Audi-Chef Bram Schott auf dem Automobilsalon in Genf klargemacht, dass er den Dieselskandal endgültig hinter sich lassen will. 4 neue Elektromodelle hat der Konzern dort präsentiert.
Es ist etwas passiert, was nie hätte passieren dürfen. Das heißt, das dauert noch ein Weilchen, aber wir sind wirklich am guten Weg.
Bekennt sich Schott zur neuen Strategie. Doch noch lässt der alte Skandal Audi nicht los. Es kommen neue Details ans Licht. Nach BR-Informationen waren die Manipulationen der Abgassoftware bei Dieselfahrzeugen nicht nur darauf ausgerichtet, die Zulassungsbehörden hinters Licht zu führen. Es wurden auch Strategien entwickelt, um Fahrzeuge bei Abgastests von Umweltbehörden und dem ADAC sauberer erscheinen zu lassen als im Normalbetrieb. Das geht aus internen E-Mails und Präsentationen hervor, die BR-Recherche und das ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus ausgewertet haben. Demnach trieb Entwickler bei Audi Ende 2009 eine Sache um. Beim sogenannten Artemis-Test des Umweltbundesamtes und beim Eco-Test des ADAC schnitten Dieselfahrzeuge der VW-Tochter nicht gut ab. Daher diskutierten die Techniker, wie sich Fahrzyklen am Prüfstand am besten erkennen lassen. 3 Möglichkeiten standen damals im Raum. Anhand von Umweltbedingungen über eine Fahrprofilerkennung oder eine Lenkwinkelerkennung, so der Wortlaut in den Unterlagen. Wurde ein Prüfzyklus sicher erkannt, sollte das Fahrzeug in einen sauberen Betriebsmodus schalten, nach einer gewissen Zeit, wenn der jeweilige Test vorbei war, zurück auf Normalbetrieb. In einer tabellarischen Übersicht fassten Audi-Mitarbeiter die Vor- und Nachteile der Strategien zusammen. Auch die Aufdeckungswahrscheinlichkeit wurde abgewogen. Den Beteiligten war klar, dass die Sache, Zitat, politisch kritisch war. Einer der Softwareentwickler versah vor diesem Hintergrund eine am 8. Dezember 2009 verschickte E-Mail mit der Warnung:
Die mitgeschickte Präsentation bitte gleich wieder löschen. Das Ding darf nicht in falsche Hände geraten.
Ob die für das Modelljahr 2011 geplante Programmierung zum Einsatz gekommen ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Audi äußert sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang wegen laufender Ermittlungen. Das Umweltbundesamt teilte mit, der Artemis-Fahrzyklus habe zwar keine rechtliche Relevanz bei der Fahrzeugzulassung, eine Zykluserkennung sei aber moralisch sehr bedenklich.
Die Bilder zum Thema gibt es heute Abend im Wirtschaftsmagazin Plus Minus ab 21.45 Uhr im Ersten. Und dazu noch eine Meldung. Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther, die für die Grünen im Senat sitzt, regt generelle Fahrverbote für Autos mit Verbrennungsmotor in Großstädten an. Den Autos müsse künftig weniger Platz zur Verfügung stehen. Dazu solle die Infrastruktur nach und nach so umgebaut werden, dass Fußgänger und Radfahrer besser gesichert sind. Der öffentliche Personennahverkehr soll massiv ausgebaut, die Busflotte bis 2030 komplett elektrifiziert sein. Das sind ihre Ideen für Berlin. Unser nächstes Thema. Die öffentlichen Schulen New Yorks führen im September den Meatless Monday ein, den fleischfreien Montag. Und anders als der von den deutschen Grünen einst vorgeschlagene vegetarische Donnerstag, scheint der Meatless Monday auf breite Zustimmung zu stoßen. Einzelheiten von Georg Schwarte.
Nein, ganz neu ist die Idee tatsächlich nicht. Seit Generationen, sagt New Yorks Bürgermeister de Blasio, hätten Eltern ihren Kindern schließlich gepredigt: Esst euer Gemüse.
For generations, American parents have told their children to eat their vegetables. It's not a new idea.
Neuerdings aber sei die Lage eine andere. Immer mehr Kinder würden in New Yorker Schulen vegetarisches Essen einfordern. Die größte Stadt der USA, New York City, hat jetzt reagiert. Ab September wird es für alle 1,1 Millionen Schüler der 1.800 öffentlichen Schulen einmal die Woche, jeden Montag nämlich verpflichtend, einen sogenannten Meatless Monday geben, einen fleischlosen Montag.
So I will now make it official. As of this coming September, Meatless Mondays will be in effect in all 1800 New York City public schools. And we are proud of that.
15 Schulen im Stadtteil Brooklyn hatten im Frühjahr 2018 ein Pilotprojekt gestartet, offenbar mit großem Erfolg. Einmal die Woche, am Montag, gab es vegetarisches Frühstück und Mittagessen. Insgesamt gibt die Stadt New York jedes Schuljahr an öffentlichen Schulen 150 Millionen Essensrationen aus. New Yorks Bürgermeister nannte den obligatorischen vegetarischen Montag jetzt einen Beitrag zur Gesundheit der Schüler und des Planeten, da aufgrund des reduzierten Fleischkonsums auch Treibhausgase vermieden und Klimawandel bekämpft werde.
Kein Fleisch also am Montag in den Kantinen der öffentlichen New Yorker Schulen, und zwar ab September.
Und den jungen Leuten, keep on fighting, we are with you.
So hörte sich das vor gut zwei Stunden im Europäischen Parlament in Straßburg an. Udo Bullmann, der für die Sozialdemokraten im Parlament sitzt, über den Klimaprotest junger Leute. Doch gerade die haben Zweifel, ob die Politiker sie wirklich so unterstützen, wie gesagt. Das Parlament stimmt morgen über eine Resolution zur Klimastrategie der EU-Kommission ab. Paul Vorreiter hat sich die Debatte angehört. Herr Vorreiter, worum geht es zunächst in der Resolution? Was stand im Europäischen Parlament auf der Tagesordnung?
Es geht darum, dass sich das Parlament morgen zu dieser Klimastrategie der EU-Kommission positionieren wird, die ja jetzt schon im vergangenen Herbst vorgelegt wurde und sich seitdem auf dem Weg befindet. Allerdings kein legislativer Akt ist, sondern eher eine Vision, die sich eben auf verschiedene Sektoren ausweitet, zum Beispiel Gebäudesanierung, Wirtschaft, Forschung. Und im Wesentlichen geht es darum, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Das heißt also, dass alle Klimagase, die dann noch ausgestoßen werden, ausgeglichen werden können, zum Beispiel durch CO2 aufnehmende Wälder und Technologien. Und da hat die Kommission mehrere Pfade aufgezeigt, was eben bis zu diesem Zeitpunkt getan werden müsste. Eine Reduktion von bis zu 85% der Treibhausgase sei möglich, wenn man Energieeffizienzmaßnahmen ergreift und auch durch technologischen Fortschritt. Und für 100%, also eben diese Klimaneutralität, da müsste noch ein bisschen mehr dazukommen, zum Beispiel ein weiterer Rückgang der Kohle, bessere Speicherung von CO2, auch eine bessere Kreislaufwirtschaft. Und auch die Bürger müssten ihr Verhalten verändern in Richtung mehr Klimafreundlichkeit. Und darum ging es jetzt im Parlament. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es geht gar nicht so sehr um die Frage nach dem Ob, sondern wie so oft in Umweltfragen das Wie. Und da muss man dazu sagen, dass im Umweltausschuss zuvor ein Streit darüber entbrannt war, ob man nicht jetzt schon für das Jahr 2030 statt der bislang verbindlichen 40% Einsparung eine Marke von 55% annimmt, und dort hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, aber es gibt nach wie vor auch Skeptiker, und diese Skeptiker haben sich jetzt auch in diesem Streit jetzt einen Tag vor der Abstimmung über die Resolution im Parlament zu Wort gemeldet.
Was waren denn deren Argumente?
Peter Liese von der CDU, der gehört zu Ihnen, der betonte, wenn man jetzt schon ehrgeizigere Ziele für 2030 ausgebe, dann verprelle man die EU-Länder, die der Klimaneutralität skeptisch gegenüberstehen, und würde damit die Klimastrategie als Ganzes gefährden. Von Seiten der Grünen war zu hören, dass diese Art des Bremsens nicht akzeptabel sei. Da wurden natürlich die Schülerproteste gelobt, und der Niederländer Bas Eickhout, der argumentierte, dass eben 60% Einsparungen sogar bis 2030 nötig seien, um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu halten. Dann gab es noch einen Redebeitrag einer polnischen Abgeordneten. Sie hat dafür plädiert in ihrem Änderungsantrag, dass nationale Klimapläne stärker berücksichtigt werden, gerade auch für Länder mit einem Energiemix, so wie Polen, wo die Kohle eine sehr große Rolle spielt. Und die Sozialdemokraten, die haben noch darauf hingewiesen, dass dieser Weg zur Klimaneutralität eben auch durch eine sozial gerechte wirtschaftliche Transformation dann erfolgen muss.
Sollte das Parlament die Klimastrategie der Kommission annehmen, dann ist die Debatte darüber wahrscheinlich noch nicht vorbei, oder?
Man kann sogar sagen, die Debatte ist ziemlich am Anfang noch. Also in diesem Jahr werden verschiedene Ratsformationen darüber debattieren, was die jeweiligen Sektoren zu dieser Vision beitragen können. Ein weiterer entscheidender Termin wird dann das EU-Gipfeltreffen im Mai in Sibiu sein, in Rumänien. Die Staats- und Regierungschefs werden dann dort über diese Klimastrategie entscheiden. Und weil ja gerade bei dieser Klimastrategie das Jahr 2050 so im Zentrum steht, bis 2020 sind die einzelnen Staaten verpflichtet, ihre eigenen nationalen Klimapläne bis 2050 vorzustellen. Also ist es noch ein weiter Weg.
Die europäische Klimastrategie war heute Thema im Europäischen Parlament in Straßburg. Dankeschön, Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sonne, Sommer, Sonnenschein. Der Autourlaub im Ausland kann unerwartet kostspielig werden. Das Parkschild falsch verstanden, zu schnell gefahren, mitten in der Fußgängerzone gelandet. Wer ein Knöllchen ignoriert, muss damit rechnen, einen Bußgeldbescheid nach Hause geschickt zu bekommen. Und damit können aus einem 10-Euro-Vergehen unter Umständen 400 Euro Strafzahlung werden. Wie sich das vermeiden lässt, fasst Susanne Lettenbauer im Verbrauchertipp zusammen.
Viele Bußgelder sind lukrativ für die Kommunen. 450.000 Verkehrsverstöße von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen wurden 2018 außerhalb des Landes registriert und ab einem Betrag ab 70 Euro von deutschen Inkassobüros eingetrieben. Dabei noch nicht berücksichtigt die ausländischen privaten Inkassobüros, die zunehmend von den Behörden vor Ort beauftragt werden. Das entspricht eigentlich nicht dem seit 2010 geltenden europäischen Rahmenbeschluss zur Eintreibung von Bußgeldern, kurz Geldsanktionsgesetz. Und es ist deshalb anfechtbar, betont Patrick Oppelt vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland in Kiel.
Also viele Städte und Gemeinden aus dem europäischen Ausland sind dazu übergegangen, dass sie diese Forderung dann zur Beitreibung gegenüber Ausländern auch an Inkassounternehmen abgeben, die sich darauf spezialisiert haben. Inwieweit das zulässig ist, ist höchst strittig. Letztendlich geht es erstmal den Städten darum, die Leute möglichst freiwillig noch zur Zahlung zu bewegen, und wenn die Leute bezahlen, dann haben sie das Geld und müssen eben nicht diesen komplizierten Weg über das behördliche Verfahren gehen, was eigentlich vorgesehen wäre.
Der Knackpunkt für die ausländische Kommune: Die in Deutschland eingetriebenen Bußgelder verbleiben in Deutschland, da es sich um eine Geldsanktion, also Strafmaßnahme, handeln soll und theoretisch in Frankreich oder Spanien mit den eigenen Bürgern ähnlich verfahren wird, so Oppelt. Ausländische Inkassounternehmen versuchen deshalb jahrelang hartnäckig, die Gelder trotzdem ins eigene Land zu holen, weiß auch Johannes Boos, Sprecher des ADAC in München.
Wenn sich ein ausländisches Inkassounternehmen bei Ihnen meldet, dann sollten Sie das auf jeden Fall ernst nehmen. Rechtlich gesehen gibt es nämlich im europäischen Recht durchaus Wege, nicht bezahlte Bußgelder oder Gebühren aus dem Ausland auch in Deutschland einzutreiben. Die sind zwar kompliziert, aber auch nicht ganz ausgeschlossen. Man kann, wenn die Forderung berechtigt ist, auch versuchen, sich direkt mit der entsprechenden Bußgeldstelle oder mit der Kommune im Ausland in Verbindung zu setzen und eine Einigung erzielen, der dann eben auf den bloßen Bußgeldbetrag, also zum Beispiel die Parkgebühr, abzielt.
Die gute Nachricht, die muss man im Zweifel nicht zahlen. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat in seinem Urteil vom 9. März 2017 beschlossen, dass Vollstreckungsbescheide, die von kroatischen Notaren als glaubwürdige Urkunden ausgestellt wurden, nicht als europäische Vollstreckungstitel anerkannt werden. In eine ähnliche Richtung geht auch ein Urteil vom Anfang dieses Jahres vom kroatischen Amtsgericht Pula, das ein Großteil der geltend gemachten anwaltlichen Nebenkosten zu Unrecht berechnet worden sind. Ignorieren könne man die Forderungen ebenfalls, so Johannes Boos.
Wenn ein deutsches Inkassounternehmen eine öffentlich-rechtliche Bußgeldforderung aus dem Ausland geltend macht, das funktioniert in Deutschland nicht.
Generell sollte man bei einem Zettel an der Windschutzscheibe sofort vor Ort eine Einigung suchen. Entweder indem man das Bußgeld auf das auf dem Knöllchen vermerkte ausländische Konto überweist oder das Geld bei einem deutschen Gericht hinterlegt und anwaltlichen Rat sucht, so der Tipp vom Berliner Verband für bürgernahe Verkehrspolitik. Zahlt man im berechtigten Fall gleich, dann gibt es in einigen Staaten wie Frankreich, Großbritannien, Spanien und Griechenland sogar einen Rabatt von bis zu 50%.
Strafmandate im Ausland, das war der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Die Finanzierung der Pflege und der künftige Umgang mit den Stasi-Akten sind gleich Themen in den Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg am Mikrofon. Und mit diesem Hinweis endet Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.